DW Menschen und Märkte.
Griechenlands Regierung rudert zurück. Teurer Franken bereitet Schweizer Hoteliers Sorgen und unter den Superreichen der Welt gibt es immer mehr Chinesen. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Andreas Becker. Die forschen Töne der neuen griechischen Regierung haben in den letzten Tagen für einigen Wirbel gesorgt. Sie nahm Reformen zurück, kündigte die Zusammenarbeit mit den Kontrolleuren der Troika auf und forderte einen Schuldenschnitt. Finanzminister Varoufakis hat gestern London besucht, heute ist er in Rom. Doch inzwischen lässt er Kompromissbereitschaft erkennen. Von der Forderung nach einem Schuldenschnitt ist er etwas abgerückt. Thomas Bormann.
Ein Schuldenschnitt für Griechenland, das war eine der Kernforderungen der griechischen Linkspartei Syriza in ihrem Wahlkampf. Doch nun sagt der neue griechische Finanzminister im Interview mit der Financial Times in London, es gehe auch ohne Schuldenschnitt. Stattdessen könnten einige der Schulden in Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit umgewandelt werden. Diese Anleihen solle Griechenland nur dann zurückzahlen, wenn es dem Land wirtschaftlich gut gehe. Die Schulden würden damit zwar nicht gestrichen, aber Griechenland wäre dann in Krisenzeiten von Belastungen wie Zinszahlungen befreit. Und, so sagt Varoufakis ganz offen, den Begriff Schuldenschnitt wolle er vermeiden, weil er in Ländern wie Deutschland nicht akzeptabel sei. Im britischen Fernsehsender ITN wandte sich Varoufakis dann direkt an die Deutschen.
My message to our German friends and indeed to all Europeans is that no hand will be overplayed.
Meine Botschaft an unsere deutschen Freunde und an alle Europäer ist, dass wir den Bogen nicht überspannen wollen. Niemand soll übervorteilt werden. Wir suchen nicht die Konfrontation, auch wenn Journalisten das gerne so darstellen, als sei das hier ein Showdown wie im Wilden Westen. Das ist es nicht.
This is not it.
Varoufakis gibt sich versöhnlich.
What we have here is a different.
Wir haben verschiedene europäische Regierungen mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich eine Einigung zu erzielen, die die Kosten dieser Krise so gering wie möglich hält. Und zwar für alle Europäer. Nicht nur für die Griechen, nicht nur für die Deutschen, sondern es muss aus einer europäischen Perspektive heraus gedacht werden.
Not for the Greeks, not for the Germans. But thinking from a European perspective.
Wachstum statt Sparpolitik. Das ist nach wie vor die Devise, für die Finanzminister Varoufakis und Regierungschef Tsipras derzeit durch europäische Hauptstädte touren. Aber vor allem Varoufakis sendet Signale aus, dass er Wachstum nicht mit neuen Schulden erkaufen will. Varoufakis sagte, seine Regierung strebe einen weitgehend ausgeglichenen Staatshaushalt an, auch wenn dann nicht alle Wahlversprechen gehalten werden könnten. Tatsächlich hat die neue Regierung in Athen schon manche Wahlversprechen zurückgeschraubt. Der Mindestlohn soll nun doch nicht von heute auf morgen wieder auf 750 Euro im Monat steigen, sondern nur stufenweise. Er wird also nur langsam von knapp 600 Euro im Monat steigen. Und einige tausend entlassene Beamte werden wohl doch nicht wieder eingestellt. Dafür reicht das Geld offenbar nicht. In seinem Interview mit dem britischen Fernsehsender ITN gab sich Yannis Varoufakis kompromissbereit und optimistisch.
The only thing that we need to do as politicians in Europe.
Das Einzige, was wir als Politiker in Europa tun müssen, ist, wir müssen die Nerven beruhigen und gemeinsam unserer Pflicht als Politiker nachkommen. Das heißt, wir müssen die Bedingungen schaffen für Stabilität in der Eurozone. Und ich habe keinen Zweifel, wir werden das in den nächsten Stunden und Tagen auch erleben, ganz Europa wird zusammenfinden und diese Arbeit erledigen. Die versöhnlichen Töne des neuen griechischen Finanzministers zeigen an der Athener Börse erste Wirkung. Die Aktienkurse dort legten am Vormittag um 6% zu.
Abrücken vom Schuldenschnitt einerseits, doch beharren auf Alternativen zur ungeliebten Troika. Jenem Dreigestirn aus Europäischer Union, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, das überwacht, ob Griechenland seine Auflagen erfüllt. Könnte so ein Kompromiss aussehen? Morgen trifft Griechenlands Premier Tsipras mit EU-Kommissionspräsident Juncker zusammen. Und auch Juncker ist kein Fan der Troika. Karin Bentsch berichtet aus Brüssel.
Es gibt keinen akuten Handlungsbedarf in Sachen Schuldenschnitt.
Die Botschaft von Kommissionschef Juncker scheint bei den Griechen angekommen zu sein. Doch es ist auch eine Botschaft aus Deutschland und eine aus den anderen europäischen Krisenländern, die es ohne Schuldenschnitt geschafft haben. Der neue griechische Finanzminister Varoufakis hat in einem Zeitungsinterview angedeutet, die Griechen werden ihre Forderung nach einem Schuldenerlass fallen lassen. Stattdessen wollen sie Umschuldungen ins Gespräch bringen. Kredite verlängern und Zinsen senken, darauf könnte sich auch Kommissionschef Juncker einlassen.
Im Interesse Griechenlands und im Interesse der Stabilität der gesamten Eurozone.
Juncker wird morgen den neuen griechischen Regierungschef Tsipras in Brüssel treffen. Der will den Euro behalten, aber weg vom harten Sparkurs. Und Tsipras möchte die umstrittene Troika nicht mehr in Griechenland sehen. Seit 2010 überwachen die Vertreter von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds den Sparkurs des Landes. Doch auch in Brüssel ist das Kontrollgremium seit längerem umstritten.
Die Troika hat nach ihren eigenen Maßstäben nicht gehalten, was sie versprochen hat. Die Arbeitslosigkeit ist überall schneller gestiegen, das Wachstum war niedriger, die Schulden sind höher gewesen als vorhergesagt. Nach ihren eigenen Maßstäben hat die Troika nirgendwo einen guten Job gemacht.
Kritisiert der grünen Europaabgeordnete Sven Giegold. Auch Kommissionschef Juncker möchte die Troika abschaffen, denn für ihn hat sie keine demokratische Grundlage. Sie muss keine Rechenschaft ablegen. In Zukunft kann sich Juncker eine neue Gruppe vorstellen, die kontrolliert, aber auch selbst kontrolliert wird. Zum Beispiel vom Europaparlament.
Wir müssen denen schon auf die Finger gucken, die die Konzepte stricken, damit sie nicht zu einseitig geraten,
meint der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann. Bislang hätten in Griechenland vor allem ärmere Leute und mittelständische Unternehmen die Zeche zahlen müssen. Weg mit der Troika. Die Bundesregierung ist nicht davon begeistert. Und auch im Europaparlament gibt es Stimmen, die das Kontrollgremium, wie es jetzt ist, erhalten wollen. Dazu gehört der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff.
Die Idee der Troika ist, zu überwachen, ob die Krisenländer ihre Abmachungen einhalten. Das hat in Spanien, Portugal und Irland geklappt. Ich fände es deswegen falsch, diese Idee aufzugeben bei Griechenland, denn das Land steckt nach wie vor in der Krise und braucht nach wie vor Hilfe.
Für Kommissionschef Juncker wäre die Abschaffung der Troika ein doppelter Erfolg. Er könnte seine eigenen politischen Ziele durchsetzen und gleichzeitig den Griechen ein gutes Stück entgegenkommen. Keine Troika und kein Schuldenschnitt. So könnte ein Kompromiss zwischen Brüssel und Athen aussehen.
Für Urlauber war die Schweiz schon immer ein teures Pflaster. Durch die drastische Aufwertung des Franken im Januar haben sich die Preise für Touristen noch einmal kräftig erhöht. Schweizer Gastwirte machen sich deshalb Sorgen, dass ihnen die Kunden wegbleiben. Aus Zürich Dietrich Karl Meurer.
Urlaub in der Schweiz ist auf einen Schlag deutlich teurer geworden. Seit Mitte Januar kosten Übernachtungen, Restaurantbesuche und Skipässe für Touristen aus der Eurozone ca. 15% mehr. Nun geht bei vielen Schweizer Hoteliers die Angst um. Jeden Morgen überprüfen sie die Buchungssysteme auf eventuelle Stornierungen. Vor denen sind derzeit selbst Herbergen nicht gefeit, deren Gäste nicht so aufs Geld schauen müssen, bestätigt Reto Stökenius vom noblen Kempinski Grand Hotel in St. Moritz.
Wir haben auch einige Stornos bekommen, aber nicht so viele. Aber ist klar, die Leute werden natürlich sensibler. Jetzt im Moment für dieses Jahr 2015 wird das eine große Herausforderung sein, das auf jeden Fall, ja.
Absagen werden aus allen Regionen der Schweiz gemeldet, sagt die Direktorin des Schweizer Tourismusverbandes Barbara Gysi. Noch liegt aber keine Statistik vor. Verunsicherte Urlauber, so berichtet sie, rufen in den Hotels an und versuchen, einen Rabatt auszuhandeln.
Es gibt sehr viele Leute, die anrufen und sagen, was bietest du mir für einen Kurs? Oder auch nur ein bisschen neutraler gefragt, wie viel wird es dann etwa kosten? Weil es ist auf beiden Seiten eine Planungsunsicherheit da, sowohl für die Unternehmen, die Hoteliers, als auch für die Gäste. Und da verstehe ich das gut, dass man sich absichern möchte.
Tatsächlich gibt es vielerorts Nachlässe, bei Übernachtungen, aber auch zum Beispiel auf den Skipisten. Eine andere Strategie verfolgt der Ferienort Grechen im Wallis. Hier können Touristen statt in Franken in Euro zahlen, statt zum aktuellen Kurs von 1,05 zum festen Kurs von 1,35. Das ist sogar ein deutlich besseres Verhältnis als vor der Aufgabe des Mindestkurses. Tourismusdirektor Berno Stoffel spricht von einer außergewöhnlichen Situation, die eben außergewöhnliche Maßnahmen verlange.
Außergewöhnliche Situationen verlangen außergewöhnliche Maßnahmen.
Durch die Zahlung in Euro werden Hotelübernachtungen, Gondelbahnfahrten und auch Restaurantbesuche für die Urlauber deutlich günstiger. Heinz Paris vom Gasthof Hannigalb tippt dazu auf seiner Kasse eine spezielle Taste und schon wird der Preis in Euro angezeigt zum lokalen Wechselkurs. Auf den ersten Blick ein Verlustgeschäft, doch der Wirt hofft.
Es bringt hoffentlich neue Touristen.
Die Urlauber, die vor allen Dingen aus Deutschland und den Niederlanden nach Grechen kommen, profitieren mächtig von der Aktion. Michael Funk, der aus Karlsruhe ins Wallis gefahren ist, freut's.
Auf jeden Fall, ja. Alles, was für die Kinder, Ski ausleihen, Skischule, alles ist natürlich günstiger um 35% momentan, ne?
So wird der ohnehin teure Schweizurlaub erschwinglich. Die Rechnung des Walliser Ferienorts scheint aufzugehen.
Wunderbar, sehr familienfreundlich. wir kommen bestimmt gerne wieder, und erst recht, wenn der Franken so gut steht für uns.
Noch sind Rabatte oder Zahlungen in Euro Einzelaktionen. Doch schweizweit will die Tourismusindustrie auf die Währungsturbulenzen reagieren. Noch im Februar sollen verschiedene Maßnahmen vorgestellt werden, denn auf die Urlauber aus Deutschland und den anderen Ländern der Eurozone will und kann man nicht verzichten.
Das US-Magazin Forbes erstellt einmal im Jahr seine berühmte Liste der reichsten Menschen der Welt. Eine ähnliche Liste wird auch von einem chinesischen Magazin geführt. Laut der gerade veröffentlichten neuesten Ausgabe sind immer mehr Chinesen unter den Superreichen dieser Welt. Und bald könnten sie den US-Amerikanern den Rang ablaufen. Aus Peking, Ruth Kirchner.
Mit 72 Neuzugängen ist allein der chinesische Club der Dollarmilliardäre auf mittlerweile 430 angewachsen. Damit liegt China zwar noch auf Platz 2 hinter den USA mit 537 Milliardären, aber China hatte ein großartiges Jahr. Es ist weltweit das Land mit der am schnellsten wachsenden Zahl von Spitzenunternehmern. Chinesische Milliardäre machen mittlerweile 23% unserer weltweiten Liste der reichsten Menschen aus. Rupert Hoogewerf ist der Gründer der Hurun-Liste, die seit einigen Jahren dem Ranking der amerikanischen Zeitschrift Forbes Konkurrenz macht, so wie die chinesischen Milliardäre den amerikanischen auf den Fersen sind. Wann die Chinesen an den Amerikanern vorbeiziehen, ich hatte das für dieses Jahr bereits erwartet, aber dann hat sich die US-Wirtschaft erholt. Daher wird sich das noch um ein paar Jahre verzögern. Auf Rang 3 erstmals Indien mit knapp 100 Milliardären. Erst dann Russlands Superreiche, die wegen der Rubelschwäche und der insgesamt kriselnden Wirtschaft deutliche Einbrüche bei ihrem Vermögen hinnehmen mussten. Deutschland landete wieder auf Platz 6 nach Großbritannien. 72 Dollar-Milliardäre wurden in Deutschland gezählt. Dieter Schwarz, 75 Jahre alt und Gründer der Supermarktkette Lidl, schaffte es mit einem geschätzten Vermögen von 36 Milliarden Dollar sogar unter die 10 reichsten Männer der Welt. Ganz oben steht unverändert Bill Gates mit 85 Milliarden Dollar. Da reichen selbst die reichsten Chinesen noch nicht ran. Solarunternehmer Li Hejun, der reichste im Reich der Mitte, schaffte es auf Platz 28. Alibaba-Gründer Jack Ma landete abgeschlagen dahinter, denn Listen wie Hurun stützen sich größtenteils auf Börsennotierungen und Alibaba musste gerade einen Kurseinbruch hinnehmen. Was aber die Chinesen insgesamt auszeichnet, fast alle sind aus eigener Kraft reich geworden. Diese Generation ist die erste, die Vermögen schaffte. Sie kamen aus dem Nichts. Sie haben keine Privatschulen besucht. Sie haben das ganz alleine geschafft. Wohingegen in den USA viele der Superreichen Eltern hatten, die zumindest genug Geld hatten, um Privatschulen oder Ähnliches zu finanzieren. Und das hat den Anstoß gegeben. Wobei auch amerikanische Milliardäre immer noch märchenhafte Aufstiege hinlegen. Mark Zuckerberg, Gründer von Facebook, hat mit gerade mal 30 Jahren ein Vermögen von 44 Milliarden Dollar angehäuft. Er steht auf Platz 7 der weltweiten Liste der Superreichen, noch vor Lidlmann Dieter Schwarz.
Ruth Kirchner aus Peking über eine neue Reichenliste. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Gerd Georgi in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.